Meine Eltern haben immer gesagt, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Und ganz ehrlich, das haben sie mit, glaube ich, schon auch ganz viel Glück, aber auch sehr viel Arbeit und Fleiß und Ausdauer auch erreicht. Wir haben uns in den letzten Wochen hier im Podcast mit unterschiedlichsten Themen, aber rund um unser Bildungssystem beschäftigt. Trotzdem sind bei mir noch ein paar Fragen offen geblieben. Kann meine Generation ihren Kindern auch versprechen und ermöglichen, dass sie es mal besser haben? Kann die nächste Generation mehr Wohlstand haben oder zumindest, dass es ihnen genauso gut geht wie uns? Leben die Menschen unabhängig von Geschlecht, Sexualität, Religion oder was auch immer noch friedlich zusammen, friedlicher als bisher? Blicken wir auf eine friedliche Zukunft und auf ein friedliches Zusammenleben? Zu diesem Thema habe ich die Sprecherin für Integration, Frauen, Jugend und Internationales eingeladen. Du darfst mich korrigieren, wenn ich was Falsches gesagt habe. Das sind schon eine Menge der wichtigen Themen, wo ich glaube, dass die für heutzutage, also für die unsere Gesellschaft jetzt einfach mal wichtig sind. Und deshalb freue ich mich sehr, dich, Dolores Bakos, wenn ich es richtig ausspreche. Bakos?
Genau.
Dann kann ich meiner Frau sagen, ich hatte recht, Dolores Bakos bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich darf es vielleicht ein bisschen auflösen. Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich beide recht, denn tatsächlich ist der Name ungarisch und man spricht ihn eigentlich original schon Bakos aus, aber wenn man ihn original ausspricht, dann spricht man ihn ganz anders aus und deshalb halte ich es dann immer österreichisch und spreche es einfach aus, wie es steht und das ist halt Bakos. Und ja, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin ja Sprecherin für Bildung, Integration und Frauen, habe aber Expertise auch in den anderen Bereichen, bin sozusagen Expertin in diesen Themen und freue mich sehr, dass ich heute mit dir ins Gespräch komme.
Das mit dem Namen kann ich sehr gut nachvollziehen. Mein Nachname ist Gosain, sage ich immer, auch wenn ich irgendwo reserviere. Also oft sage ich den Namen von Freunden, weil es einfach leichter ist. Aber wenn ich sage Gosain, den spricht man in Indien auch nicht so aus. Aber in Indien würde man Gosain sagen und ich glaube, ich spreche es auch ein bisschen falsch noch aus. Und Gosain ist, wie man es schreibt und das ist einfach leichter. Deswegen ist er für mich jetzt auch schon eingeösterreichisch quasi mittlerweile. Also kann ich verstehen. Ich stelle eingangs gerne die Frage, damit die ZuhörerInnen sich auch auskennen, wer du bist, wo du herkommst, im Sinne von, bei dir würde mich natürlich interessieren, ab wann hast du dich für die Politik entschieden?
Ich finde es immer sehr spannend, wie sich Menschen vorstellen und ich würde mich gern vorstellen als Dolores. Ich bin Wienerin, ich bin sehr leidenschaftliche Wienerin, ich bin hier geboren und hier aufgewachsen. Und wie sich das als Wienerin gehört, bin ich sozusagen nicht autochthon österreichisch. Das betrifft ja viele Wienerinnen und Wiener. Wir sind ja schönerweise eine sehr vielfältige Stadt. Sondern meine gesamte Familie kommt eigentlich ursprünglich aus Ex-Jugoslawien. Mit dem Zusatz, dass wir der ungarischen Minderheit dort angehören. Meine Familie ist geflüchtet, Anfang der 90er Jahre, vor dem Jugoslawienkrieg. Und ich bin dann später eben in Wien geboren. Und das ist etwas, was ich, und deshalb habe ich das jetzt am Anfang auch gesagt, warum ich so spannend finde, wie sich Menschen vorstellen. Ich sage das immer dazu, weil es einen riesigen Teil meiner Biografie ausmacht, mich und meine Persönlichkeit ausmacht. Für mich zählt auch nicht sozusagen wiederum aber dann, woher jemand kommt, sondern eben, wer man ist, welche Persönlichkeit man hat, worauf man im Leben sozusagen auch, welche Ziele man hat und was man mit seinem eigenen Leben machen möchte. Und das war für mich am Anfang nicht so klar. Ich bin Juristin und ich habe Politikwissenschaften studiert und jetzt komme ich auch vielleicht zu deiner Frage. Ich habe mich sehr früh für Politik interessiert. Ich habe es genossen, als ich krank war, als Schülerin zu Hause zu bleiben und von dort aus die Nationalratssitzungen im Fernsehen zu verfolgen. Ein bisschen nerdy, ich weiß. Das hört man wahrscheinlich selten, aber es war tatsächlich so. Und das war so der Anfang für mich. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich einmal wirklich in die Politik gehe. Ich hätte eher gedacht, ich mache dann irgendwie, weiß nicht, Policy Advising oder so oder werde Referentin. Aber dass ich mal selber sozusagen jetzt auch in einem Podcast bin, das hätte ich nie gedacht.
Würdest du sagen, weil du gesagt hast, ist dir wichtig, wie du dich vorstellst, ist das Wichtige, wie du dich vorstellst, dass du Österreicherin bist oder dass du nicht autochthone Österreicherin bist? Autochthone, habe ich es richtig gesagt?
Genau, also für mich ist wichtig, dass ich einfach vieles bin und dass man nicht eine Sache sein muss und dass man einfach in einer bunten Welt mehrdimensional sein kann. Mhm. Das ist für mich als Message wichtig.
War dir das immer bewusst so? Hast du dich da immer auch so gefühlt?
Nein, ich habe sehr lange gestruggelt.
Ja?
Das ist auch sicherlich, man merkt, du bist wirklich sehr erfahren, weil du bist da, glaube ich, sehr, sehr tief jetzt auch schon sozusagen mit deiner Frage auch drinnen in meiner Biografie, weil es war für mich sehr lange einfach ein Struggle, wer ich bin Und was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich auch teilweise auch in der Vojvodina, das ist in der Norden Serbiens, aufgewachsen bin mit ganz vielen anderen Kulturen. Dort, wo ich herkomme, dort gibt es Slowaken, Rumänen, Serben, Roma und Sinti. Und ich bin mit allen aufgewachsen. Und deshalb habe ich das auch am Anfang gleich erwähnt, weil es einfach ein Riesenprivileg ist und mein Leben, glaube ich, auch extrem geprägt hat, auch für meine politische Arbeit.
Ja, spannend. Ja, also ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Kannst du meinen Therapeuten fragen? Der hat, glaube ich, ganz, ganz gut abgecasht an mir und mit diesem Thema. Aber ich war kurzem auch zu Gast in einem anderen Podcast, Männergrippe Uncut, den ich auch allen empfehlen kann, wo die Frage auch gestellt wurde. Die wissen, dass ich mich gern mit so politischen Themen und auch mit Integration auseinandersetze und ob ich mich als Österreicher oder Inder bezeichnen würde. Und ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war das ein großes Thema für mich, weil ich dann immer gesagt habe, ja, 50-50 und was, keine Ahnung. Und es gab in den 20ern eine Phase, wo ich gesagt habe, nix, ich will mich nicht irgendwo in eine kleine Schublade reintun. Jetzt bin ich seit ein paar Jahren in einer Phase und ich hoffe, die bleibt für immer, weil die fühlt sich für mich ganz gut an, dass ich sage, 100% Österreicher und wahrscheinlich auch 100% Inder. Vielleicht muss ich da ein paar Prozente abziehen, weil bin ja doch hier geboren und aufgewachsen. Aber auch wenn ich mich sehr mit Indien oder mit vielen Teilen identifiziere oder es schön finde und gerne dahin komme und eine starke Connection, muss ich mir nicht nehmen lassen, dass ich Österreicher bin. Und das, weil woher auch, wenn du jetzt hier aufgewachsen bist und so wie du sprichst und wie du mit mir quatscht und wenn wir schon gar nicht sicher sind, wie wir unseren Nachnamen jetzt so richtig aussprechen, dann also.
Absolut, absolut.
Muss man sich das nicht nehmen lassen, denke ich mir. Ich möchte mir das auch nicht nehmen lassen. Ich möchte mir das vor allem nicht von Leuten nehmen lassen, die dann sehr hetzerisch und plakativ unterwegs sind, wo man denkt, das nimmt mir keiner weg.
Ich sehe es mittlerweile als Riesenprivileg, weil ich bin ja mehrsprachig aufgewachsen, Deutsch ist auch nicht meine Muttersprache und das ist halt etwas, das so geht es ja vielen Wienerinnen und Wienern, etwas ist, dass sich andere dann im Erwachsenenalter extrem in mühsamster Arbeit aneignen müssen, eine weitere Sprache. Es ist ein riesiger Schatz. Der Mensch, den du ja auch ausmachst mit deinen Erfahrungen, das ist ja einzigartig. Und diese Vielfalt, das bereichert das Leben ungemein und ich glaube, das merkt man aber erst mit dem Alter auch bis zu einem gewissen Grad, weil einem natürlich die Lebenserfahrung fehlt oder dieser Schatz auch an Erfahrungen, die man halt dann natürlich mit dem Alter noch irgendwann sammelt. Ja, und rechte Parteien, ich muss gestehen, ich bin da eigentlich meistens ein bisschen leidenschaftslos, was rechte Parteien insofern betrifft, in dem Punkt, als dass ich weiß, dass sie ihre Politik ja nur darauf aufbauen, politisches Kleingeld zu schlagen. Das heißt, in diesem Punkt muss man sich immer bewusst sein, dass es nur Taktik, es ist nur Strategie, die übelst ist, die furchtbar ist. Aber ich habe es mir wirklich zur Aufgabe gemacht, bis zum gewissen Grad, das überall zu spreaden als Message. Es geht ihnen wirklich nur um politisches Kalkül. Es geht nur darum, Menschen aufeinander sozusagen zu hetzen, um dann selber Wählerstimmen zu generieren und niemals an irgendwelchen Lösungen interessiert sind.
Ja.
Leider ist das nicht allen bewusst.
Ja, ich meine, man muss sich's bewusst machen. Ich habe auch gesagt, hetzerische Politik, glaube ich, habe ich gesagt, oder sehr plakative Politik. Ich habe nicht links oder rechts gesagt. Ist auch aus dem Grund, dass ich tatsächlich in meinem Freundeskreis Wähler habe von allen Parteien. Und auch wenn wir uns in manchen Dingen massivst uneinig sind und andere Meinungen haben, gibt's die. Aber mich stört schon plakative, hetzerische, nicht konstruktive Politik, die auf Kosten anderer geht, ohne dass sie irgendwie unserer Gesellschaft helfen würde. Ne? Aber bevor wir schon zu sehr ins Thema gehen, wollte eigentlich nur wissen, okay, du hast halt als Jugendliche sehr gerne das Parlament im Fernsehen angeschaut am Nachmittag. Wie war dann dein Weg? Hast du dann irgendwann angerufen dort und gesagt, hey, ich möchte gerne mal auch dabei sein? Oder wie funktioniert das? Wie kommt man dann in die Politik?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eigentlich bei einer anderen Partei angefangen, das ist auch kein Geheimnis, ich habe bei der ÖVP angefangen, habe aber schnell gemerkt, dass das nicht meine politische Heimat ist. Das ist ja, weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber man hat ja als Jugendliche ja noch sozusagen ganz viel Zeit, über viele Dinge auch nachzudenken, seine Meinung auch zu ändern und so ist es mir halt gegangen und habe dann mit 21 beschlossen, ich trete aus und möchte mich NEOS anschließen. Das war für mich ein Riesenschritt und ich bin das ist vielleicht für PolitikerInnen ein bisschen untypisch. Ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Also ich brauche sehr viel Zeit für mich und allein diesen Schritt zu wagen. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe eine E-Mail hingeschrieben und dann bin ich eingeladen worden zu einer Veranstaltung. Für Neue sozusagen, die dann dazustoßen. Und allein diesen Schritt hinzuwagen zu dieser Veranstaltung, das bis heute spüre ich das in meinem Bauch, wie was für ein Kribbeln da war. So extrem unangenehm und da muss ich jetzt hin. Aber eigentlich will ich es ja. Aber ich kenne ja niemanden.
Bist du alleine hingegangen?
Ich bin alleine hingegangen,
okay,
ja. Ich kann mich auch gut erinnern, eine Freundin wollte noch mitkommen, die hat dann abgesagt und dann war ich dann alleine und ich habe es dann gemacht und ich habe dann diesem Abend zum Beispiel den heutigen Bildungsminister Christoph Wiederkehr kennengelernt. Und
hast du angequatscht, die Personen, oder wie machst du das dann? Ich kenne das, ich bin extrovertiert, wenn ich Leute kenne, aber wenn ich niemanden kenne, keine Ahnung, wie quatscht man da Leute an?
Ich hatte riesengroßes Glück, es waren nur 4, 5 Leute dort, das heißt, es war dann relativ einfach. Ja, und so hat dann plötzlich alles seinen Weg genommen und wie das halt im Leben ist, es passiert dann irgendwie eins nach dem anderen und ein Schritt nach dem anderen ergibt dann plötzlich den Weg, den man geht im Leben. Und ich bin dann damals in die Studierendenpolitik eingestiegen. Später bin ich dann zu Junos Wien gekommen, das ist die Jugendorganisation, bin die Nachfolgerin von Christoph Wiederkehr als Junos Wien Vorsitzende geworden. Und habe dann irgendwann beschlossen, ich möchte kandidieren und das für den Wiener Gemeinderat und Landtag und habe das 2020 gewagt. Und bin seitdem eben jetzt Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin.
Das heißt, der Weg in die Politik wäre, das habe ich öfter schon mitbekommen bei jungen PolitikerInnen, die da waren, ist eigentlich sich zu engagieren und das ist beruflich, was wird, passiert halt dann along the way irgendwann. Eigentlich in der Regel. Man engagiert sich zuerst und dann wird das irgendwann wirklich zum Hauptberuf.
So ist es. Also ich habe mich sehr viele Jahre ehrenamtlich engagiert. Immer mit diesem Hintergrund, ich möchte was bewegen. Ich möchte etwas gestalten. Und da habe ich ja eben, deshalb habe ich ja gesagt, warum das so wichtig ist, wie man sich vorstellt. Bei mir hat einfach diese gesamte Biografie eine riesengroße Rolle gespielt, weil ich was verändern wollte für Menschen wie mich, die eben jung sind, die vielleicht mitunter auch schlechte Erfahrungen im Bildungssystem oder wo auch immer auch gemacht haben, aber der Meinung sind, dass jedes Kind und alle Menschen einfach Chancen verdient haben, ganz gleich, woher sie kommen oder wie dick das Geldbeutel der Eltern ist. Das hat mich immer angetrieben und plötzlich war ich Abgeordnete. Ja.
Richtig cool. Also ich freue mich gerade, weil das wusste ich ja nicht von dir. Das habe ich auch erst jetzt erfahren und ich kann aber relaten dazu. Trotzdem darf ich nicht zu sehr Fanboy sein. Ich muss ja kritisch sein hier ein bisschen. So. Wenn ich an meine Jugend denke, du bist ja auch Bezirkssprecherin der NEOS Simmering. Und ich bin in Simmering aufgewachsen, habe ich dir, glaube ich, vorher auch schon kurz erzählt. Ich liebe den Bezirk. Also es ist jetzt immer noch, ich fahre durch den Bezirk durch, wenn ich in die Arbeit muss und krieg so jeden Morgen so ein bisschen ein Heimatgefühl, wenn ich da bei der Simmeringer Hauptstraße stehe und auf die Straßenbahn warte. Ich habe dort zuletzt 2021 kurz gewohnt. Also ich bin weggezogen, habe in St. Pölten studiert, dann sowieso in innere Bezirke gezogen und dann 2021 habe ich da kurz gewohnt, bevor ich dann wieder weggezogen bin. Ich hatte das Gefühl, im Vergleich zu meinem Aufwachsen, und das kann aber auch nur ein subjektives Bild von mir sein, weil als Jugendlicher sieht man die Welt noch anders, dass es ein bisschen trist war. Ich hatte das Gefühl, für die paar Monate, die ich da jetzt gewohnt habe, irgendwie ist es heruntergekommen. Und meine Familie, die mittlerweile auch schon woanders wohnt, die hat das sehr cool gefunden, dass ich wieder in Simmering bin. Aber immer, wenn ich mit ihnen gequatscht habe, habe ich gesagt, Leute, ich werde da jetzt nicht lange bleiben, weil ich merke einfach, dass die Stimmung ist irgendwie negativ. Würdest du, wenn ich jetzt mit meiner Familie, mit meiner persönlichen Familie eine Bleibe suche, jetzt, wo ich langfristig hinziehen will, würdest du jetzt Simmering empfehlen?
Ich würde Simmering empfehlen. Logischerweise, ich wohne ja selber dort und ich habe mich sehr bewusst für diesen Bezirk auch entschieden. Ich bin ja eigentlich in Margareten aufgewachsen. Ich habe, ich glaube, 22 Jahre oder so in Margareten gelebt.
Ich bin von Simmering nach Margareten gezogen.
Ja gut, dann können wir uns wirklich gut austauschen. Ich bin ja sehr bewusst dorthin gezogen und glaube, nachvollziehen zu können, was du mit trist meinst, möchte es aber vielleicht ein bisschen challengen. Ich möchte es insofern challengen, als dass ich es wahnsinnig erstaunlich finde eigentlich und wirklich sehr schön finde, dass zum Beispiel die Simmeringer Hauptstraße so belebt ist. Wenn man sich in Wien manche Einkaufsstraßen anschaut, und ich meine jetzt nicht die Marie-Hilfer-Straße, sondern andere, dann sehen wir, wie privilegiert dieser Bezirk ist, weil der wirklich voll ist mit Menschen. Da ist Leben, da ist eine extrem große Vielfalt auch da. Jetzt kann man darüber reden, wie grün ist jetzt diese Hauptstraße und wie ist das mit den Öffis und über Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und so weiter. Aber diese Belebtheit, die kenne ich wirklich nur in Simmering. Und da habe ich jetzt im Vergleich die Reinbrechtsdorfer Straße oder Alsergrund Einkaufsstraßen, die kämpfen tatsächlich, also kämpfen wirklich Geschäfte damit, dass sie am Leben bleiben. Mhm. Und davon kann man in Simmering, also das kennt man in Simmering nicht. Ja. Das ist das eine. Und das andere, was ich so gern habe, ist der Zentralfriedhof. Jetzt spricht da wahrscheinlich die Wienerin aus mir. Aber das ist einer meiner Lieblingsaufenthaltsorte. Also wenn ich gefragt werde, was mein Lieblingsort in Wien ist, dann glauben wahrscheinlich manche, ich sage jetzt Rathaus oder ich weiß nicht, den Ring. Nein, es ist wirklich der Zentralfriedhof, weil er wirklich einzigartig ist auch. Ja. Und es gibt wirklich ganz, ganz viele schöne Flecken, wie auch das Schloss Neugebäude. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie Werbung jetzt für diesen Bezirk schalten, aber ich glaube ganz persönlich, dass dieser Bezirk wirklich underrated ist. Und sich das irgendwann mit der Zeit extrem verändern wird. Auch mit, ich habe es jetzt angesprochen, Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, wo einfach, let's be honest, ich glaube, das ist auch was, mit du trist meinst auch ein bisschen, sich auch definitiv ändern muss. Und da schon erste Schritte, glaube ich, auch gemacht wurden, aber einfach noch ein weiter Weg hin ist. Zum Beispiel Litfaßstraße, ich weiß nicht, ob du die Straße dort kennst, dort unter der Brücke und so weiter. Also das ist alles wirklich sehr trist, wo einfach was gemacht werden muss. Aber Entschuldige, letzter Satz noch, logischerweise. Das macht ja was auch mit dir, ja. Also wenn es da so, ich sag's mal ganz offen, weil wir haben auch gesagt, ich bin ja sehr offen auch in Podcasts und in Interviews, wenn es da einfach nicht schön ausschaut, dann macht das was mit einem, ja. Und ist jetzt nicht nur für Touristen und Touristinnen nicht unbedingt ansprechend, sondern eben auch vor allen Dingen eben für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Ich habe immer das Gefühl halt, wenn ich mir denke, wenn ich mir den 16. anschaue, mit dem Ippenplatz zum Beispiel, habe ich das Gefühl, der Ippenplatz hat eine Aufwertung erfahren und hat den 16. auch aufgewertet. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, im 11. hat man das jetzt nicht in den letzten 2-3 Jahren oder was, aber über die letzten Jahrzehnte ein bisschen verpasst. Auch ich bin in der Gottschalkgasse zur Schule gegangen und ich bin sehr gerne dort zur Schule gegangen. Und wir waren die unterschiedlichsten, sehr diverse Menschen alle dort. Und das war aber schön, es war cool. Natürlich haben wir uns auch aufgeführt und ich war auch nicht der Bravste, aber wahrscheinlich vergleichsweise brav genug. Da ist jetzt irgendwie, da war ein Markt, der wurde nicht aufgewertet, da ist ein Bildungszentrum hingekommen. Wenn ich jetzt vorbeischaue, sehe ich da irgendwie so Betonmauern gefüllt und fahre da vorbei und denke mir, ja. Und da denke ich, frage ich mich immer, wie, wenn du sagst, die Aufenthaltsqualität könnte jetzt gefördert werden. Und ich denke da auch an die Jugend und Bildung. Wenn ich jetzt überlege, dorthin zu ziehen, geht es ja für mich und meine Frau um unser Kind. Und da geht es dann um unser jugendliches Kind und um seine Bildung. Was wird da aufgewertet? Wie wird es da aufgewertet? Und wie könnte ich meinem Kind versprechen, hey, da wirst du es gut haben, so wie ich es gut hatte.
Ja. Ich glaube, das, was so zentral ist in Simmering, das, was so zentral fehlt, ist so ein Hauptplatz bis zum gewissen Grad. Oder ein Platz, wo man dann so wie am Ippenplatz, du hast ein super Beispiel auch genannt, wo man sich einfach also so einen Aufenthaltsraum halt auch hat, wo man sich treffen kann, wo man sich im öffentlichen Raum einfach wohlfühlt. Und das gibt's einfach nicht. Diesen Hauptplatz sozusagen, unter Anführungsstrichen, sieht man
voll,
halt nicht.
Der
ja?
fehlt, oder?
Und ich sagte auch, wo ich den sehen würde, das ist nämlich am Enkplatz. Der ist jetzt, finalisiert sich sozusagen die Umgestaltung, aber es ist noch immer nicht das, wie ich es mir jetzt, ich sage es jetzt mal ganz offen und ehrlich, nicht so vorstellen würde, sondern wirklich mehr nach Gastronomie und wo man zusammenkommt, wo man auch was trinken und was essen kann, wo man Feste feiert. Und das ist schon ein bisschen natürlich dieser Engplatz, so dort vor der Kirche halt ein bisschen, und der Adventmarkt findet dort statt und ich weiß nicht was. Aber es ist noch lange nicht dort, wie ich es mir vorstellen würde. Und diese mangelnden Kerne, auch jetzt Kaiser Ebersdorf zum Beispiel, das macht sich einfach dann bemerkbar, wenn man dann das Gefühl hat, na okay, irgendwie wohnt man da nur, aber irgendwie ist sonst tote Hose. Und das ist, da gebe ich dir recht, da gibt es einfach schon einen Unterschied. Aber dafür, ja, setze ich mich zum Beispiel auch als, weil du gesagt hast, ich bin eben auch Bezirkssprecherin von meiner Partei dort, dafür setzen wir uns auch ein, logisch. Aber es braucht alles halt, wie man weiß, natürlich Zeit und ja, viel Anstrengung dazu.
Ich werde den Engplatz beobachten. Ich fahre da jeden Tag vorbei, wenn ich in die Arbeit fahre, das ist in Ordnung. Ich werde ihn beobachten. Früher war das auf jeden Fall ein Ort, wo wir uns oft nach der Schule getroffen haben. Da habe ich sicher den ein oder anderen, das ein oder andere Bier zu viel auch schon getrunken mit meinen Freunden. Das war, also ich habe es halt cool gefunden. Den Weihnachtsmarkt kenne ich auch noch, da haben auch ein oder zwei Punsch zu viel getrunken damals. Das würde ich alles jetzt nicht mehr machen, aber ich würde dort gerne hingehen und werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ihr sprecht bei der Recherche, also mit ihr meine ich den EOS, sprecht von einem bundesweiten Chancenindex, den ihr gefordert habt. Ich habe ein bisschen was dazu gelesen, aber kannst du mal erklären, um was es sich da handelt?
Ich möchte es einfach erklären. Ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie hochgestochen spricht. Es geht darum, dass eine Schule in Wien, ich sage es jetzt mal sehr plakativ, am Reumannplatz andere Herausforderungen hat, let's be honest, als eine Schule irgendwo, weiß ich nicht, in Kärnten, in irgendeinem Dorf. Wenn das jetzt, und ich glaube, das sind jetzt auf einem Blatt Papier, ja, wenn wir sagen, das sind zwei unterschiedliche Schulen, die einfach unterschiedliche Herausforderungen haben, also nicht unterschiedliche Schulen, sind ja sozusagen vom selben Schultyp, aber eben ganz andere Bedingungen haben, ganz andere Herausforderungen, das eine in einem Ballungsraum, das andere sozusagen im ländlichen Raum, dann bedeutet das, dass wir sie auch anders behandeln müssen. Und das ist eben der bundesweite Chancenindex, dass man vor allen Dingen Ressourcen dorthin gibt, Geld, Personal, Unterstützung jeglicher Art, was auch immer dort gebraucht wird, das kann ich jetzt pauschal nicht sagen, ja, weil vielleicht ist der Raum am Platz, hat heute vielleicht andere Herausforderungen und weiß nicht, in 5 Jahren wieder ganz andere, vielleicht gar keine, ja. Dass diese Schule eben mehr Unterstützung bekommt als jetzt vielleicht eben eine Schule in Kärnten am Land oder eben eine andere. Ich möchte es gar nicht werten, vielleicht ist es einfach eine andere. Ja. Und dementsprechend dorthin auch das Geld fließt. Und das bedeutet eben jetzt im konkreten Fall, dass Schulen mit Herausforderungen, wo sehr viele Schüler und Schülerinnen sind, mit, wie man sagt, sozioökonomisch schwierigem Hintergrund oder sozioökonomisch eben schwacheren Hintergrund und Haushalten kommen, wo zum Beispiel, so diese typischen Brennpunktschulen, wobei ich das Wort eigentlich nicht so gerne mag.
Weil ich hätte dann auch gefragt, was eine Brennpunktschule ist.
Genau, also es sind einfach wahrscheinlich in den Schulen mit Schülern und Schülerinnen, wo der Deutschförderbedarf ein sehr riesiger ist, die aus sozioökonomisch schwachen Haushalten kommen, wo der Bildungsgrad der Eltern natürlich da auch eine Rolle spielt zum Klassifizieren und wo eben gerade diese Schulen entsprechende Unterstützung benötigen und diese auch bekommen sollen. Weil einfach dieses über den Kamm scheren von Schulen meines Erachtens nicht funktioniert. Jede Schule hat seine eigene Herausforderung, seine eigenen Probleme. Und dementsprechend muss auch die Politik darauf antworten.
Ich habe in den letzten Wochen ja auch Lehrer und Lehrerinnen bei mir zu Gast gehabt, einen Schuldirektor zu mir, der ist auch in den Podcast gekommen. Und bei den Lehrern und Lehrerinnen, vor allem bei der Folge, ja, die müsste jetzt, wenn diese Folge erscheint, 2 Wochen her sein. Zwei Folgen vor dieser Folge war eine Lehrerin, die an einer AHS unterrichtet, ab der 3. Klasse in der Oberstufe, und ein Volksschullehrer, Freizeitpädagoge. Beide in Bezirken in Wien, die wollen wir ein bisschen anonym halten trotzdem, aber es sind Bezirke in Wien, die sicher nicht, es ist nicht der erste Bezirk, es ist nicht Hitzing, es ist nicht am Land. Also es sind schon Bezirke, die zumindest vorurteilsmäßig auch als Brennpunktbezirke bezeichnet werden könnten von Leuten. Und ich habe jetzt nicht absichtlich vorgehabt in diesem Podcast, wenn ich über Bildung spreche und über unsere Gesellschaft, das irgendwie in eine Richtung zu lenken. Also ich wollte schon durchaus Herausforderungen und Hürden von den Menschen erfahren. Ich habe aber sehr stark das Gefühl gehabt, dass ich jedes Mal positiv überrascht bin. Die Leute erzählen mir, dass vieles funktioniert. Lehrer und Lehrerinnen erzählen mir, dass sie gerne Lehrer und Lehrerin sind, dass sie eigentlich nie ans Aufhören gedacht haben, dass sie oft emotional überfordert sind, dass es an vieles fehlt, aber die intrinsische Motivation reicht. Lustigerweise sagen das auch die Statistiken, weil ich habe es zuerst nicht geglaubt. Ich habe diese Statistiken recherchiert und habe mir gedacht, hey, das ist ja gar nicht das Bild, das ich jetzt medial bekomme. Medial bekomme ich das Bild, keiner will Lehrer oder Lehrerin werden, die sind alle überfordert, irgendwelche Messerstecher laufen immer dumm und können alle die Sprache nicht und bla. Und dieses Bild hat sich für mich jetzt erstmal nicht bestätigt. Ich habe jetzt jemanden aus der AHS, eben 3. Klasse bis Oberstufe gehabt, jemanden aus der Volksschule, immer noch diese Bezirke, aber natürlich könnte ich auch jemanden aus der NMS haben, ich könnte aus verschiedenen Schulen noch Leute haben, und ich denke, irgendwann würden vielleicht auch negative Sachen aufpoppen, aber gar nicht in dem Rahmen, wie es medial wirkt, weil medial wird einfach ein negativer Punkt ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr, während die positiven Sachen gar nicht erwähnt werden, was auch Lehrer und Lehrerinnen bekrittelt haben. Sprichst du mit diesen Lehrern, mit PädagogInnen?
Ich spreche sehr viel mit Pädagoginnen und Pädagogen und ich gebe dir recht, es läuft ja grundsätzlich extrem viel gut. Das ist halt oft so und das möchte ich auch gar nicht werten, dass eben oftmals jetzt die Headline immer eine negative ist. Ich sehe es als Politikerin halt aber, und deshalb möchte ich es ein bisschen challengen, allerdings sehr wohl in meiner Aufgabe und auch als meine Verantwortung, gerade dorthin zu schauen, wo es eben nicht klappt. Aber ich bin extrem happy, wenn Lehrer und Lehrerinnen mir sagen, und mir geht's genauso wie dir, also ich bin dann auch immer wieder überrascht, eigentlich sozusagen, jetzt überrascht hört sich jetzt so spontan an, aber bin sehr zuversichtlich, sage ich jetzt einmal, dass es so viele gibt, die mit so viel Herzblut dabei sind. Und ich sag's ganz offen, ich habe schon den Eindruck, dass dieses ganze System wirklich eben vor allem von Lehrern und Lehrerinnen und von natürlich dem weiteren Unterstützungspersonal, jetzt Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, einfach getragen wird. und ohne die das einfach nicht klappen würde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich zum Beispiel bis heute extrem gut an meine Volksschullehrerin erinnern. Die hat, ich meine, das ist auch logisch, ich meine, die hat mich 4 Jahre lang begleitet, weiß nicht, 6 Stunden am Tag.
Mhm.
Die war eine riesige Bezugsperson für mich und die prägt mich ja auch bis heute. Und nichtsdestotrotz ist es eben mein Job als Politikerin, darauf hinzuschauen und eben nicht unter den Teppich zu kehren, wenn irgendetwas schief rennt oder wenn etwas einfach nicht so gut klappt. Weil es ja mein Job ist, alles andere wäre ja ein bisschen weird, logischerweise, wenn ich da alles schön färbe und nur davon spreche, was alles super läuft, das wissen wir eh. Ja.
Nein, aber das ist sicher auch mehr die Aufgabe der Medien, glaube ich, dass man ein bisschen die Realität mehr widerspiegelt, gerade weil die Medien in unserer Hosentasche sind und irgendwie unsere Realität und unsere Wahrnehmung beeinflussen. Aber ich meinte nur, weil ich bei diesen Lehrern und Lehrerinnen, mit denen ich gesprochen habe, und da fehlen viele, ich hab sicher, das war sicher nicht repräsentativ, aber das waren 2 trotzdem unterschiedliche Schulen, und da, wo man eigentlich hinschauen würde erstmal. Und die haben zu mir gesagt, woran es uns eher fehlt, ist, dass es plakative politische Initiativen gibt, die alle wichtig sind und sich auch schön anhören, wenn man sie in den Medien verbreitet, wie Laptop-Klassen oder Tablet-Klassen sind es eigentlich und digitale Initiativen, aber keiner sich darum kümmert, wie das die Schule eigentlich umsetzen soll. Also die Schule begrüßt das, diese Initiativen, die sind gut, aber es wird dann administrativ so ein Aufwand, irgendwelche Formulare, irgendwelche Felder, die so und so viel Zeichen brauchen, dass es eigentlich für die Lehrer und Lehrerinnen, die das Gefühl hatte ich auch, die das eigentlich tragen, weil sie intrinsisch so motiviert sind, obwohl sie in der Gesellschaft eigentlich sehr viel Hate abbekommen, sehr viel negative Stimmungsmache auch da ist, dass Lehrer ja nur auf Urlaub gehen und was weiß ich alles und bla, während die Arbeit nicht wertgeschätzt wird, die eigentlich für unsere Kinder und die nächste Generation super wichtig ist. Und dass ihnen nicht erleichtert wird, weil die Politik die Initiativen sehr so aufbereitet, dass sie sich gut in den Medien verbreiten lässt, aber nicht so, dass es eigentlich gut umsetzbar wäre für die Lehrer und Lehrerinnen.
Du sprichst was ganz Wichtiges an, bevor ich jetzt auf diesen letzten Punkt zu sprechen komme, nämlich das Thema administrativer Aufwand. Viele glauben, wir haben ja einen riesigen sozusagen Lehrerinnenmangel. Ich glaube, das ist an niemandem vorbeigegangen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass das Image von Lehrern und Lehrerinnen einfach kein besonders gutes ist. Das sagt die Zielgruppe ja selber auch. Es gibt ja Studien, die besagen, ich glaube, in Österreich sind es vielleicht so 16%, die von sich selber sagen, ja, sie haben das Gefühl, eben sie als Lehrer und Lehrerin werden wertgeschätzt. Mhm. By the way, in Finnland das 60%. Da gibt es auch noch Länder drüber. Es ist ein extrem wichtiger Beruf und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist halt schon so gegangen, dass wenn jemand mir als damals Studentin gesagt hat, er oder sie studiert eben Mathematik, dann war immer gleich die erste Frage, naja, auf Lehramt oder das Echte? Und wenn es dann geheißen hat, auf Lehramt, dann war so, ah, okay. Und das finde ich also furchtbar.
Mhm.
Also das finde ich einfach wirklich, wirklich schlimm.
Frage ist ja, wie man das, geht wieder in Richtung Medien, das haben mir die Lehrer und Lehrerinnen auch gesagt, dass sie gesagt haben, hey, ich würde mir einfach wünschen, dass in der medialen Berichterstattung nicht nur die Bezirkszeitung darüber berichtet, dass wir irgendwie gemeinsam irgendwie eine Wand verschönert haben, sondern dass diese positiven Sachen auch wirklich in den Medien stattfinden und nicht nur, weil an einer Schule irgendwas extrem Schlimmes passiert, was vor 20 Jahren genauso passiert ist. Vielleicht ist es jetzt schlimmer, weiß man nicht, aber dass das dann ein halbes Jahr lang ausgeschlachtet wird und als Thema genommen wird und die Lehrer sich selber diskreditiert fühlen in der ganzen guten Arbeit und schönen Arbeit, die sie leisten, die emotional herausfordernd ist, aber das liegt in der Sache. Sie wissen, dass der Job mit 25 Kindern, das wird emotional herausfordernd sein. Es wäre komisch, wenn nicht. Aber dass das nicht wertgeschätzt wird, das ist ja eher in der Berichterstattung, wie sie stattfindet.
Aber das ist genau das, das zahlt ja genau auf das ein, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass dieses Image einfach so ein schlechtes ist, dass diese Wertschätzung gegenüber diesem Beruf nicht da ist, weil sonst gäbe es ja eben auch diese positive, womöglich eben auch diese positive Berichterstattung. Mhm. Jetzt reden wir nicht über die mediale Logik, die eben oftmals ein Beispiel braucht und deshalb kommt einfach oft was Plakatives heraus, um den Lesern und Leserinnen auch zu zeigen, das ist ein konkretes Beispiel, damit ihr euch was vorstellen könnt, oder das ist halt die mediale Logik. Aber ich glaube generell, und das sehen wir auch in Studien, das größte Problem für Lehrer und Lehrerinnen ist nicht, wie viele glauben, zum Beispiel mangelnde Bezahlung oder der Stress mit den Kids, sondern tatsächlich der administrative Aufwand, der mittlerweile auch einen Raum eingenommen hat, der einfach
überkritisieren die ist. PädagogInnen, die bei mir da waren, ja, dass das von der Politik auskommt. Also dieser administrative Aufwand, der wäre ja bei euch, jetzt sage ich bei euch, weil du bist jetzt halt hier, natürlich kannst du nicht alleine dafür verantwortlich gemacht werden, aber das wäre ja bei euch, dass ihr gute Initiativen umsetzt, die dann auch gut in den Medien sich anhören, ist einmal die eine Geschichte. Aber dass man sie auch so umsetzt, dass sie den Lehrern und Lehrerinnen ihr Leben leichter machen würde, was Gutes zu tun, damit sie noch mehr Zeit investieren können in unsere Kinder, das wäre ja bei euch. Ne?
Absolut richtig. Und deshalb bin ich auch extrem froh, jetzt kommt Parteipolitisches, dass der Bildungsminister, der jetzige, tatsächlich auch einen riesigen Teil auch von diesem administrativen Aufwand zurückgefahren hat.
Ja.
Und dementsprechend gerne auch bitte nachlesen. Ja, und ich kann auch die Quellen gerne dazugeben dann im Nachgang, hier auch diesen Raum geschaffen hat. Es ist natürlich nur der Anfang. Man muss jetzt immer auch dazu sagen, ich weiß, das ist jetzt immer so blöd, wenn man halt in die Vergangenheit schaut und nicht in die Zukunft, aber es ist halt einfach so, dass das über die vergangenen, nicht nur Jahre, weil du jetzt auch über Simmering gesagt hast, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte einfach ganz viel sich angestaut hat und da jetzt das alles natürlich Zeit dauert. Aber die ersten Schritte sind schon vom Bildungsminister dazu auch ergangen und ich finde das richtig cool, weil auch, weil du den Chancenindex angesprochen hast, ja, der Chancenindex, der Chancenbonus für 400 Schulen zum Beispiel nächstes Jahr dann auch schon kommt. Neben vielen weiteren mehr und ich sage jetzt sozusagen auch ganz ehrlich, es braucht eben alles seine Zeit, aber das ist das Allerwichtigste. Wir reden über Bildung, wir reden eben über junge Menschen und das war vor ein paar Jahren noch nicht der Fall. Da waren viele Themen, da war es wurscht, ob du, weiß ich nicht, in Simmering, in Favoriten, vielleicht dir als junger Mensch denkst, boah, ich sehe irgendwie keine Zukunft, ich sehe meine Zukunft beim AMS. Heute spielt es eine Rolle, heute ist das der Politik wirklich wichtig und nicht nur manchen, sondern wirklich vielen. Und da möchte ich auch für viele Kolleginnen und Kollegen sprechen, ja, nicht nur in meiner Partei, sondern auch darüber hinaus. Und das ist schon ein Diskurs, den es früher einfach so nicht, also finde ich zumindest, ich kann mich nicht erinnern, vor 10, 15 Jahren waren nur so ganz wenige, die das getrommelt haben. Ich sage nur Matthias Strolz zum Beispiel, mit Flügelheben von Kindern. Aber heute ist das wirklich etwas, das wirklich absolut auf der Top 1 einer jeden Tagesordnung auch ist in der Politik.
Hört sich gut an, finde ich wichtig genug. Du warst ja, weil ich auch gefragt habe, ob du mit Menschen sprichst, über die wir gerade sprechen. Du warst, was ich auf Social Media gesehen habe, unterwegs und hast Flyer verteilt selber an junge Menschen, jetzt zum Schulbeginn quasi, um die jungen Menschen zu fragen, was es braucht. Was ist da rausgekommen?
Dass es viel mehr lebensnahe Inhalte in der Schule braucht. Ganz viel ist gekommen zum Thema, wie schreibe ich oder wie mache ich eine Steuererklärung? Worauf muss ich beim Mietvertrag
das sagen,
achten?
Aber warum fragen Jugendliche danach? Ich verstehe die Wichtigkeit, aber ich habe mir mit 15 nicht gedacht, ich mache eine Steuererklärung.
Das waren auch tatsächlich dann eher Leute, dann so 18, 19, 20, wenn die das erste Mal in Berührung gekommen sind mit diesen Dingen. Wenn man dann das erste Mal auszieht von daheim und sich dann denkt, Mietvertrag.
Ich bräuchte irgendwo noch Geld.
Ja, genau. Ich glaube schon, dass es das braucht. Ich sage jetzt nicht, dass Gedichtsanalyse oder mathematische Formeln unwichtig sind, sondern ich finde, es braucht einfach etwas Zusätzliches nebenher und dass Schüler und Schülerinnen sich das vielleicht auch bis zum gewissen Grad auch selber zusammenstellen, auch ihren Stundenplan. Das gibt es ja teilweise ja schon, aber dass das viel mehr ausgebaut wird. Es war schon sehr viel der Wunsch da, ich will auch mitentscheiden können, worauf ich mich spezialisiere, was ich später in meinem Leben machen möchte. Vielleicht weiß ich das ja schon. Ich weiß, dass ich dann zum Beispiel Archäologe werde und dann dementsprechend natürlich in den Fertigkeiten, die man haben muss, Mathematik, Lesen, Schreiben und so weiter, dass man sich darauf schon spezialisieren kann. Und was auch sehr viel gekommen ist, was aber keine Überraschung ist für mich, ist das Thema psychische Gesundheit, Mobbing. Wie gehe ich mit privaten Problemen um? Und wo kann ich mich eigentlich hinwenden, wenn ich Gewalt erlebe? Und das gibt mir dann schon sehr zu denken, weil ich glaube schon, dass das eben etwas ist, was man unbedingt in der Schule behandeln muss. Ich sage nur das Thema Gewalt gegen Frauen und Belästigung und andere furchtbare Erfahrungen, wo dann mir auch junge Menschen auch auf der Straße dann gesagt haben, ganz ehrlich, ich habe in der Schule nicht gelernt, wohin ich mich da wende oder was ich jetzt mit diesem Problem eigentlich mache.
Wenn ich wieder daran denke, dass ich sage, ich möchte meinem Kind gerne versprechen, dass es mal eine bessere Zukunft haben wird als ich oder zumindest genauso gut. Meine Eltern haben mir eine bessere Zukunft versprochen und ich finde, sie haben es auch eingehalten. Also mir geht's gut und wenn ich das Gefühl habe, die Welt geht den Bach runter, versuche ich mir nochmal gescheit zu informieren und komme dann drauf, eigentlich nicht, wir müssen nur schauen, dass sie nicht jetzt dann irgendwann wirklich kippt. Und es gibt sehr viel natürlich Internationales und Politisches, was mir Sorgen macht, aber prinzipiell, dass ich einen Beruf habe, dass ich ein Auffangsystem habe, dass wir leben in einer sicheren Welt. Die Polizei ist deutlich besser und stärker in ihrer Arbeit, als sie es vor Jahrzehnten war, weil sie auch mehr Mittel hat und mehr Möglichkeiten, das umzusetzen. Ich glaube, auch in der Bildung passiert Gutes, es passiert viel, viel, viel Relevantes. Die Wahrnehmung ist ja oft etwas Psychisches und ich glaube, dass wir in der heutigen Welt auch überfordert sind ein bisschen. Es war Corona, das war mal schon sehr belastend. Ich glaube, wir sind uns noch gar nicht darüber bewusst, wie die Langzeitauswirkungen davon noch sind, gerade für die nächste Generation. Dass die Leute das aber artikulieren, ist, finde ich, schon mal was Schönes. Ich glaube, warum jetzt mehr nach psychischer Unterstützung gefordert wird, warum man mehr nach Unterstützung gegen Männergewalt, gegen die Täter auch ruft, warum man das outcallt, ist nicht unbedingt, weil es alles jetzt viel schlimmer ist als vor 30 Jahren, sondern weil wir uns jetzt bewusst sind, hey, wir dürfen uns selbst kümmern. Ich darf als Frau sagen, da ist die Grenze, ich darf outcallen, wenn jemand eine Machtposition ausgenutzt hat, wenn ein Mann mir gegenüber gewalttätig war oder meine Grenzen nicht respektiert hat, und ich darf auch sagen, wenn es mir einfach schlecht geht und warum auch immer, und ich darf ja um Unterstützung bitten. Jetzt hast du das eben angesprochen. Es ist schön, dass die Leute das ansprechen. Wie würden wir uns um die psychische Gesundheit unserer Jugend kümmern? Wie wird das besser? Was sollen sie in den Schulen machen? Jetzt können ja nicht die Therapie, also ich habe vorher schon gesagt, ich habe viel Therapieerfahrung, ich habe sehr viel Geld in die Therapie investiert und es hat mir auch gut getan, es war ein gutes Investment. Aber es war teuer und ich bin privilegiert, dass ich mir das leisten konnte. Wie können wir das jetzt in die Schulen bringen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Stundensatz, den ich damals zahlen musste oder gezahlt habe über die Jahre und immer wieder auch jetzt, wenn ich es brauche, pro Therapeut und Therapeutin in den Schulen bezahlen kann.
Ja. Naja, da gilt immer der Grundsatz, Prävention ist immer besser als Intervention.
Mhm.
Und ich würde schon von ganz früh an tatsächlich ansetzen. Und ich gebe dir ein Beispiel, ja, damit das auch etwas ist, was für die Zuhörerinnen auch greifbarer ist. Wir haben in Wien das Projekt Bildungschancen gestartet. Bildungschancen ist einfach eine Reihe an Workshops, die man buchen kann als Pädagoge und Pädagogin, weil du auch von administrativem Aufwand gesprochen hast, wo man einfach auf eine Homepage geht, sich anschaut, um Gottes Willen, ein Beispiel, ich habe in meiner Schulklasse einen Mobbingfall. Ich weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll als Pädagogin. Merk aber, vielleicht ist dieser Fall jetzt schon ein bisschen her, es lauert sozusagen noch immer und schwillt noch immer im Klassenverband. Ich gehe auf diese Homepage, schau mir an, welche qualitätsvolle, geprüfte Kurse, Workshops es für Kinder gibt. Klick drauf, buch mir da einen Tag, eine Stunde, wann das beginnen soll, und mach das einfach.
Mhm.
Gratis und hab sofort eine Unterstützung. Hab da sofort, weil ich das Thema Prävention angesprochen habe, hier auch eine Hilfe, die unbürokratisch wirkt. Das ist ein Angebot, da möchte ich jetzt vielleicht auch diesen Podcast nutzen, das unbedingt auch nochmal bekannter zu machen. Vielleicht hören ja Lehrer und Lehrerinnen zu für die Pflichtschulen in Wien, das einfach unbedingt auch in Anspruch genommen werden sollte, wenn es um Rassismusvorfälle geht, wenn es darum geht, Selbstbewusstsein zu stärken, wenn es darum geht, psychische Gesundheit zu stärken.
Wie funktioniert, wie kann jemand, es gibt schon.
Das gibt es schon, genau.
Das heißt, ich kann jetzt, ich sage mal, ich bin 17 Jahre alt, weil mein Kind ist 17, so setze ich, versuche mich reinzuversetzen und denke mir, irgendwas von den Sachen, die du gerade erwähnt hast, ist mir passiert und ich möchte, dann kann ich als Schüler das in Anspruch nehmen?
Grundsätzlich ist es für die Pflichtschulen, das heißt, es ist ja was anderes.
Also bis zur 9. Schulstufe.
Genau, so ist es. Und das kann eine Lehrerin, ein Lehrer buchen.
Das heißt, ich kann zu meinem Lehrer gehen und sagen, ich habe es nicht ganz verstanden, sorry, vielleicht bin ich nicht ganz mitgekommen.
Es sind Workshops, also gerne einfach nachschauen, Bildungschancen heißt das, Wiener Bildungschancen. Und da gibt es eine ganze Reihe an Sachen, die man machen kann.
Die Workshops sind dann für die Klassen?
Die Workshops sind genau für die Klassen. Okay. Das heißt, wenn man merkt, als Pädagogin oder als Pädagoge in meinem Klassenverband, da würde ich gerne etwas zum Thema Selbstvertrauen machen. Ich merke nämlich, da ist irgendwie wenig Selbstvertrauen da. Oder zum Thema psychische Gesundheit, zum Thema Antirassismus.
Mhm.
Kann ich dort unbürokratisch gratis Workshops für meine gesamte Klasse buchen? Weil man ja oft, und ich glaube, da kann ich mich auch ein bisschen so reinversetzen, ich wollte ja früher eigentlich Lehrerin eigentlich werden, ist es, dass man das Gefühl hat, man ist alleingelassen mit bestimmten Problemen. Man ist als Pädagoge irgendwie alles. Man ist ja nicht nur Lehrer und Lehrerin, sondern man ist Sozialarbeiter, man ist Psychologe, man ist einfach Mama, Papa in einem teilweise. Wir reden ja wirklich von Kindern. Und da eine unbürokratische Unterstützung zu bekommen, wo ich nicht schon wieder 3000 Formulare ausfüllen muss im Vorhinein und 3000 im Nachgang, sondern da wirklich eine Unterstützung bekommen, das ist extrem wichtig. Das Zweite ist...
Und dann die Workshops, wie laufen die? Dann kommt jemand her?
Genau.
Also es ist eine Person, die macht das schon in Person, nicht jetzt irgendwie, ich schaue mir eine Stunde ein Video an.
Nein. Okay. Das sind wirklich Menschen und Vereine, die qualitätsgeprüft sind. Das war uns ja ganz wichtig. Sonst kommt ja einfach hier nicht einfach irgendwer, sondern es müssen ja wirklich Vereine sein, Institute sein, Einrichtungen sein mit Kinderschutzkonzepten und die einfach viel Erfahrung mit Kindern haben und machen das. Das zweite ist, weil du auch psychische Gesundheit angesprochen hast, ist einfach wirklich Niederschwelligkeit zu implementieren. Das heißt, hier multiprofessionelle Teams zu haben, die sofort da sind und hier psychologische Hilfe, multiprofessionell vor allen Dingen, also SchulsozialarbeiterInnen, PsychologInnen, je nachdem, welches Problem man hat. Mhm. Also jedes Kind kommt ja mit einem ganz anderen Rucksack an Problemen in die Schule. Das darf man ja nicht negieren, finde ich. Ja. Man ist ja nicht einfach nur da und denkt sich, gut, jetzt habe ich Mathematik und gehe wieder nach Hause, sondern jedes Individuum kommt ja mit ganz unterschiedlichen Sachen daher, jeden einzelnen Tag. Mhm. Und als Pädagoge muss man da auch, glaube ich, wirklich diese Unterstützung bekommen.
Geht sich das finanziell aus, dass man diese Unterstützung den Schulen zur Verfügung stellt?
Ich sag's mal so, es ist budgetär immer alles eine Herausforderung, aber Kinder sind es wert und wir haben ja schon an einigen sozusagen einige multiprofessionelle Teams jetzt bereits implementiert und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und
glaubst du, dass das flächendeckend in den nächsten 2-3 Jahren sich ausgehen wird? Oder ist das eher was, wo du sagst, naja, wir müssen so ehrlich sein, das ist wichtig und wir versuchen es, aber wir wissen alle, wir müssen mit dem Budget genauso wie zu Hause mit dem Budget wirtschaften, muss auch die Politik mit dem Budget wirtschaften und es wird halt 10 Jahre dauern, bis es soweit ist.
Das Thema beim Sparen ist immer, Sparen, das betrifft ja dann immer alle. Ja. Mhm. Und man kann ja nie Versprechungen machen. Das Allerwichtigste für mich zumindest als Politikerin ist einfach immer das Allerbeste herauszuholen aus jeder Situation.
Na gut, dann hoffen wir mal, dass du so viel wie möglich rausholst, dass es schneller geht, aber du legst dich da nicht fest, ist auch okay, du hast über wichtige Themen gerade gesprochen. Also ich würde bei vielem, was du gerade gesagt hast, was Jugendliche beschäftigt, als Papa, aber auch im Zuge meiner Recherche unterstreichen, dass das stimmt. Dass das etwas ist, was womit sich die Kinder unterschiedlichen Altersstufen auseinandersetzen, wo wir sie unterstützen müssen. 2 sehr große Themen, die ich bei der Recherche zu dir und zu den NEOS mitbekommen habe und viel darüber gelesen habe, sind die Sprachförderung und das Kopftuchverbot. Sind das, also die Themen kommen überproportional oft vor, wenn ich recherchiere. Mhm. Die Themen kommen öfter vor als die psychische Gesundheit und dass wir eben Kinder haben, die unterschiedlichen Rucksäcke tragen und die man unterstützen muss, dass man den Pädagoginnen, auch der Bildungsindex und der Chancenindex, das mit den Workshops, das hast du gerade erklärt, dass das eine coole Sache ist. Dann habe ich mich gefragt, klar, ist das jetzt nicht deine Schuld, dass das öfter auf der Google-Page erscheint, wenn ich es recherchiere und dass die Zeitungen und Magazine öfter darüber berichten. Aber es ist ja auch nicht ungewollt. Es gibt Pressemitteilungen von euch, ihr arbeitet in den Bereichen, es sind Initiativen, die ihr macht. Und sind das wirklich Themen, die so wichtig sind für unsere Jugend? Kann man das unterstreichen, dass man weiß, da ist ein Defizit und das Defizit lösen wir mit Sprachförderung und Kopftuchverbot?
Also ich würde sehr stark challengen, dass wir überproportional über diese Themen sprechen, weil ich kann mich gut erinnern, ich kann jetzt von mir sprechen, ja, ich schicke jedes Jahr mindestens eine Aussendung raus zum Thema Männergewalt gegen Frauen, weil mir das ein riesengroßes Anliegen ist. Kopftuchverbot war eines. Jetzt kann man das zusammenzählen, wie oft jetzt im Gewalt war, mindestens einmal im Jahr. Wenn man sich alle meine Reden anschaut, meine Social Media Postings, sind wir sicher bei 15 Mal im Jahr.
Das stimmt, ich habe tatsächlich Aussagen von dir auch mir aufgeschrieben zum Thema Frauen, Gleichberechtigung und Männergewalt.
Ja.
Also das kann ich auf jeden Fall auch.
Und ich kann das auch für meine Partei sagen, es ist natürlich jetzt extrem aktuell, weil es erst vor kurzem ja auch im Ministerrat beschlossen wurde. Es sind, und ich mag diesen Whataboutism nur bedingt, ja, es gibt einfach Probleme, über die man sprechen muss und Maßnahmen, die man setzt. Ich würde sie aber nie jetzt irgendwie ranken. Es gibt halt unterschiedlichste Probleme, für die man einfach Lösungen findet in der Politik. Und recently halt eben das Kopftuchverbot. Die letzten Jahre davor, wir haben stets über unterschiedlichste Dinge gesprochen. Wir haben aber immer darüber geredet. Und das gilt in jedem Fall, dass wir jedem Kind, ganz gleich woher es kommt, ganz gleich welche Muttersprache es zu Hause spricht, welchen Glauben es ausübt, welchen Namen es trägt, weil wir auch über unsere Namen gesprochen haben. Und da identifiziere ich mich wirklich sehr damit. Und da bin ich wirklich mit Leidenschaft dabei, unabhängig von all diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, dass jedes Kind die Chancen im Leben verdient hat, die es verdient. Und zwar jedes Kind die gleichen. Mhm. Und jetzt können wir über das Kopftuchverbot sprechen, wir können über Werteunterricht sprechen, wir können über Deutschförderung sprechen. Es gibt noch 1000 andere Dinge, wo wir immer genau dieses Mantra von uns hergetragen haben. Ich habe vom Flügelheben von Matthias Strolz gesprochen, schon vor 15 Jahren. Ja. Das heißt, überproportional ganz sicherlich nicht, aber es ist halt eben kürzlich her und steht da auch zu 100% auch hinter dem Kopftuchverbot, weil ich der Ansicht bin, dass es nicht gegen eine Religion ist, sondern vielmehr dieses Kopftuchverbot für etwas eintritt. Und zwar, wenn ich das in einem Satz noch kurz erklären darf, nämlich für die Freiheit von jungen Mädchen, nicht von Frauen, von jungen Mädchen, die einen Raum der Entfaltung haben sollen, wo sie unabhängig von Kleidungsvorschriften, ja oder nein, unabhängig eben von diesen religiösen Dogmen, sage ich jetzt mal, sich frei entfalten können. Und das vor allem in einem Alter, wo man vielleicht noch nicht alles so hinterfragen kann, weil es einfach dem Entwicklungsstand vielleicht noch nicht sozusagen da auch entspricht.
Aber das Thema ist für mich, also ich bin, was das Kopftuch betrifft, habe ich auch keine eindeutige Meinung. Ich finde, das Thema ist komplex. Ich bin,
absolut.
Was ich auf jeden Fall habe, ist, und muss ich mal mit jemandem sprechen, der ein Kopftuch trägt darüber, ne? Bevor wir zwei jetzt unsere Meinung bilden über etwas, was uns jetzt im Privaten mal nicht betrifft. Ich bin auf jeden Fall gegen Kleidervorschriften für irgendwen. Also ich habe die Diskussion schon mal mit einem Freund von mir gehabt, der gemeint hat, es ist ihm unangenehm, wenn eine Frau in irgendeiner Form verschleiert ist und er mag das halt nicht. Und ich habe ihm dann gesagt, du, ich kenne auch Leute, denen ist es unangenehm, wenn eine Frau ein Bikini trägt, ist auch okay, wenn es ihm unangenehm ist, aber es geht ihnen einfach nichts an. Es geht niemandem was an, was diese Frau anhat. Und wenn sie ein Bikini anhat oder wenn sie halt gerne ein Kopftuch tragen will, denke ich mal, erstmal soll sie das machen. Ja, aber dir geht es ja auch darum, dass man nicht jemanden etwas aufzwingt. Das ist ja mal das Wichtige. Jungen Mädchen vielleicht nicht in eine Ecke drängt, nicht dazu verpflichtet, dass es nicht aufgezwungen wird, dass da keine Männergewalt herrscht, in welcher Form auch immer, die jemanden etwas aufzwingt.
Das ist genau, dass es Schutz gibt und dass es zumindest einen Raum gibt, wo man sich darüber keine Gedanken machen muss und wo man da einfach auch, ja,
ich habe da sehr viel, wirklich, da habe ich versucht, sehr viel zu recherchieren und offizielle Statistiken zu finden, wie viele minderjährige Kopftuchträgerinnen es überhaupt gibt, und habe nichts gefunden dazu. Ich habe gefunden, dass ihr danach gefragt werdet und auch, es gibt keine Antworten, es gibt Schätzungen, wo man irgendwas herbeizieht, aber ich komme selber aus dem wirtschaftlichen Index, und einfach zu sagen, ich nehme jetzt so und so viel Prozent von den und den Menschen, funktioniert nicht. Also damit kann ich kein Business Case aufbauen, weil das nicht realistisch ist. Und meine Frage ist, wenn ihr jetzt sagt, wir sprechen von Kopftuchverbot von Mädchen unter 14, glaube ich, wenn es stimmt, oder?
Genau.
Also wirklich jungen Mädchen möchte man das Kopftuch in der Schule nicht erlauben, wenn ich das richtig verstanden
habe. So ist es.
Wäre es dann nicht eure Aufgabe, auch die Statistiken zu erheben und zu recherchieren, wie viele Menschen, wie viele junge Mädchen das in Österreich wirklich betrifft, bevor wir das Thema aufmachen.
Die Kopftuch tragen,
weil wir machen dieses Thema, jedes Medium berichtet darüber, Social Media Algorithmen befördern das halt. Also selbst wenn jetzt Medien ausgewogen berichten würden, haben wir die Algorithmen auf Instagram und TikTok, die das befördern. Es pauschalisiert das Thema, es treibt das so hoch, dass ich mir denke, ich hätte nur gerne die Statistik dazu, dass es auch so wichtig wäre. Dann wäre es ja auch fern von meiner Perspektive. Aber wieso macht ihr das nicht?
Es geht nur ein bisschen am Thema, glaube ich, vorbei. Ich verstehe, was du meinst, aber selbst wenn wir das erheben würden, und ich weiß auch nicht, vielleicht wird es auch erhoben, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ja, meines Wissens nach, zumindest in Wien nicht, wer Kopftuch trägt. Selbst dann, ja, woher weiß ich denn, ob das jetzt jemand aus Zwang trägt oder nicht? Es geht ja um die Kinderrechte. Das heißt, was meine Antwort jetzt auf deinen Einwand ist, ist, es ist unerheblich, wie viele Personen davon betroffen sind. Es geht mir um Kinderrechte. Und es geht mir um die Rechte von Kindern, von jungen Mädchen, die vielleicht werden sie gezwungen. Manche eben vielleicht eben nicht, ja. Das Leben ist eben sehr differenziert zu betrachten. Mein Job, und so sehe ich wirklich meine Aufgabe als Politikerin, ist, mich für die einzusetzen. Und das, jetzt Klammer auf, werden ganz sicherlich auch einige dabei sind, die eben jetzt im Diskurs keine Stimme haben, ja. Weil sie sich logischerweise natürlich nicht zu Wort melden, weil sie vielleicht mitunter eben gezwungen werden, dieses Kopftuch zu tragen, Klammer zu. Mich für genau diese Menschen und für diese Kinder einzusetzen. Und ich möchte zumindest einen Raum haben. Und ich spreche nicht von jungen Frauen, ja. Ich rede hier nur von Kindern unter 14 Jahren, ihnen einen Raum zu geben, wo sie sich frei entfalten können, wo es keine Rolle spielt, ob jetzt eine Strähne unter dem Kopftuch hervorschaut, wo es Sittenwächter gibt oder nicht. Und für die möchte ich mich einsetzen. Und es ist natürlich, jetzt ein letzter Satz, weil ich auch Juristin bin, das ist natürlich immer eine Güterabwägung, ja. Aber, und das ist jetzt auch insbesondere nochmal wichtig zu betonen, dass es immer wichtig ist, dass man aber auch genauso bei den Burschen sozusagen anpackt und da genauso Maßnahmen setzt. Und das tun wir zum Beispiel mit der Burschenarbeit, wo ja auch, as far as I know, ja eben von der Bundesregierung ja auch genauso ein Paket vorgesehen ist, was diese Burschenarbeit betrifft, weil auch bei denen angesetzt werden muss. Also Sittenwächter, hier auch genauso dieses Bewusstsein vermittelt bekommen sollen und diese Werte, die in unserer liberalen Ordnung, Rechtsordnung
da nimmst du mir eh was vorweg, also hast du schon toll auf meine nächste Frage geantwortet, aber das ist das Thema, warum ich sage, also ich verstehe den Punkt, dass man sagt, dass auch wenn jetzt nur 5 Personen davon betroffen sind, sollen die nicht davon betroffen sein, wenn es 5 junge Mädchen sind, wollen wir ihnen die gleichen Chancen geben wie allen anderen jungen Mädchen oder Burschen halt auch oder allen Kindern und das ist auch in Ordnung, aber das Thema, das stigmatisiert. Und wenn wir das Thema aufmachen, weil in Österreich 5 Menschen davon betroffen wären, ich sage nicht, dass es so ist, das ist ganz wichtig. Ich sage nur, man kann es erheben. Man kann diese Zahlen erheben, man kann auch eine Dunkelziffer erheben, man kann eine schätzen und dann hätten wir zumindest einen Ansatzpunkt, warum wir dieses Thema jetzt aufmachen. So könnte die Gefahr bestehen, dass ein Kopftuchzwang gar nicht da ist und wir aber jetzt das Thema Kopftuch mit einem Kopftuchzwang verknüpfen durch wie das Thema medial ausgeschlachtet wird.
Aber wie stellst du dir das vor, so dass man dem Mädchen fragt, trägst du das Kopftuch aus Zwang? Also es wird halt niemand bejahen. Das ist ja das Thema. Ja? Das heißt,
schon,
wir wollen niemanden...
Es gibt auch bei Gewalt an Frauen, gibt es eine Dunkelziffer oder auch anonymisierte Befragungen, die uns zumindest eine Tendenz erkennen lässt. Dass jetzt nicht, dass es eine Dunkelziffer gibt, dass wir nicht von allen das erfahren, das wissen wir ja. Aber wir können zumindest dann sagen, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass das Thema wichtig ist. Und wir nicht ein Thema aufmachen, plakativ, das in den Medien das Bild erzeugt, dass das Thema wichtig ist, obwohl es vielleicht gar nicht stattfindet.
Aber schau, also die Situation ist ja folgende. Auch an Wien Schulen ist bereits die Gruppe an Schülern und Schülerinnen, die muslimischen Glaubens sind, ich glaube, soweit ich das jetzt nach den jetzigen Zahlen weiß, höher schon mittlerweile als zum Beispiel die christlichen. Ja? Das ist jetzt nichts, was ein Werturteil bedarf. Das ist mir auch wieder vollkommen unerheblich, weil das sagt ja nichts über einen Menschen aus. Mhm. Das ist Privatsache für mich, gerade als Liberale. Ein Kind ist für mich ein Kind.
Ja. Ich kenne die Zahl auch nicht, also da müsste man nachschauen, aber ich denke mir auch, ist mir prinzipiell egal.
Absolut egal. Das sagt nichts
aus. Von jedem das Private, woran er oder sie glaubt.
Aber wenn diese Zahlen bestehen, ja, also Kinder muslimischen Glaubens sind sozusagen jetzt, ich glaube schon eben in der Überzahl, dann müsste man trotzdem eben Maßnahmen setzen, um eben entsprechend für den Fall der Fälle Mädchen zu schützen vor Zwang und ihnen zumindest diesen einen Raum zu geben. Und ich sage jetzt mal sehr plakativ, wenn sie danach aus der Schule rausgehen, sich das zu Hause aufsetzen oder eben im öffentlichen Raum, dann sei es so. Ja, das kann ich nicht und möchte ich auch nicht beeinflussen, aber ich möchte ihnen zumindest diesen Raum geben. Und natürlich, wenn es nach uns Neos gehen würde, dann würden wir sozusagen Religion grundsätzlich da aus der Schule raus bekommen. Und auch da möchte ich kein Geheimnis draus machen. Mhm. Aber hier geht es jetzt mal ganz konkret auf verfassungsrechtlich eben um den Schutz von Mädchen. Es geht um das Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und gerade als Frauensprecherin, ich sage dir das ganz offen, aus diesen Gründen, die ich gerade genannt habe, ist mir das wirklich ein großes Anliegen und steht auch zu 100% dahinter. Und da spreche ich jetzt wirklich nur von Kindern unter 14, das wird oft verwechselt. Mhm. Alles drüber würde ich mich niemals einmischen wollen, weder als Staat noch eben ich persönlich jetzt als Politikerin, wie sich Frauen zu kleiden haben. Mhm. Das geht mich nichts an, aber es geht uns eben um den Schutz vor diesem Zwang.
Also ich bleibe da eben auch bei meiner Meinung, wir dürfen ja auch unterschiedliche Meinungen haben und das ist ja auch okay, das agree to disagree, dass ich glaube, dass ihr als Partei die Erhebungen und die Statistiken hättet durchführen können. Und ich bin jetzt aber natürlich kein Statistiker, diese Recherchen mache ich beruflich nicht, ich habe mich damit höchstens in meiner wissenschaftlichen Arbeiten an irgendeiner Uni oder so auseinandergesetzt, aber da können auch Leute, die halt vielleicht Statistiken erheben, sich zu Wort melden. Ich bin sicher, dass sich Zahlen erheben lassen würden, würde man sie suchen und dann wäre es für mich auch legitim, das Thema anzusprechen. So ist für mich die Gefahr zu hoch und das ist heute, habe ich das Gefühl, in der aktuellen Gesellschaft etwas, was schlimmer ist, als es vor 2 Jahrzehnten war, dass Themen aufgegriffen werden und breitgetreten werden, die gar nicht so relevant sind. Und oft sind das Themen, die Menschen politisch gesehen auch auseinandertreiben, bei links gegen rechts, wobei das Thema gar nicht so relevant gewesen wäre. Und da gibt es auch Erhebungen, dass es Shitstorm gibt gegen irgendetwas, wo Linke angeblich etwas gesagt haben, zum Beispiel es gibt diese Good Jeans-Werbung. Hast du denn mitbekommen?
Leider
in Amerika?
Nicht,
da ist halt eine blonde, blauäugige, berühmte Frau, die, glaube ich, relativ einem 0815-Hübsch-Standard entspricht, sagen wir mal. Ich weiß weiß es nicht genau. Ich würde jetzt niemanden.
Normschön.
Normschön, genau. Mhm. Das Wort habe ich gesucht oder jetzt gelernt. Und sie sagt Good Jeans, weil sie Jeans-Werbung macht.
Also
Jeans-Werbung. Mhm. Und dann war sehr groß in den Medien, dass es da jetzt irgendwie einen Shitstorm gibt, weil sich irgendwelche linken Bubbles aufregen, dass sie mit blond-blauäugig und guten Genen mit dem Wortspiel spielen, während es nur um Jeans-Werbung geht. Und nachher ist rausgekommen bei weiterer Recherche, eigentlich gab es keinen linken Shitstorm, sondern es wurde eigentlich in medial einfach nur erstellt, dass es einen linken Shitstorm gibt und auf einmal gab es links gegen rechts. Und dieses Thema sehe ich, mir sind diese Jeans-Werbung in Amerika ist mir eigentlich ziemlich egal, habe mich nicht mehr damit auseinandergesetzt, aber das Thema sehe ich hier auch, so die Gefahr. Ich sage nicht, dass du nicht die Menschen schützen sollst, die du schützen möchtest, da bin ich komplett bei dir, aber ich bleibe schon bei dem, hey, lass einmal vielleicht irgendwie.
Du meinst die Evidenzbasiertheit, ja. Ich verstehe, was du
die
meinst.
Die Wichtigkeit, lasst einmal die Wichtigkeit erheben und nehmt die mit und sagt, hey Leute, ich habe gesehen oder die Tendenz ist hier zu sehen, weil wir haben das erhoben und das ganze Thema wäre schon cooler.
Ich möchte nur insofern widersprechen, aus zwei Gründen. Die Wichtigkeit ist ja trotzdem gegeben, auch wenn wir die genaue Zahl nicht kennen, weil wir sie sowieso niemals erfahren würden. Ja? Mhm. Wie gesagt, nochmal, du kannst ja niemanden, wird schwierig zum Erfragen. Die Wichtigkeit ist ja gegeben, weil wir einfach eine andere Situation haben als zum Beispiel jetzt noch vor 10, 15 Jahren. Wir haben 2015 gehabt, wir haben eine extreme Migration gehabt, auch wieder ohne Wertung. Es ist aber einfach so. Und dementsprechend muss ich auch meine Politik danach gestalten. Also das sehe ich schon ein bisschen anders. Und das Zweite ist, ich gebe dir schon recht und deshalb freue ich mich sehr auch über unsere Diskussion gerade. Natürlich, das ärgert mich auch oft als Politikerin, aber vielmehr eigentlich als Bürgerin, ja, in diesem Land, dass man oft das Gefühl hat, es gibt nur Schwarz und Weiß. Es gibt keine Differenzierungen mehr. Und dagegen möchte ich schon auch ankämpfen, weil es ist, ich weiß schon, dieses pauschale Rechts-Links ist nicht so deins, ich möchte es aber trotzdem jetzt einfach halber machen. Die Rechten machen es zu ihrem Geschäftsmodell, dass sie alles sozusagen zu, also ausländerfeindlich sind, hetzen, alles pauschal abtun, was sozusagen unter Anführungsstrichen fremd ist. Und dann gibt's aber die Linken, die alles gerne unter den Teppich kehren und einfach so tun, zumindest die letzten Jahre und Jahrzehnte, als gäbe es keine Probleme. Und ich sage es mal sehr offen, ich bin ja zu NEOS gegangen, weil ich diese Differenziertheit haben wollte. Ich habe ja gerade gesagt, ab 14, ab dieser Mündigkeit, wo jede Frau frei entscheiden kann, wie sie sich sozusagen, ob sie sich ein Kopftuch jetzt aufsetzt oder nicht, das geht mich absolut nichts an. Ich würde genauso genau dafür kämpfen, wie ich für dieses Kopftuch unter 14 kämpfe. Und diese Differenziertheit, das gebe ich zu, das geht und ist in den vergangenen Jahren, nicht nur jetzt in dieser Gesellschaft, sondern auf der ganzen Welt sozusagen ja auch wirklich verloren gegangen. Aber diese Differenziertheit, die möchte ich für mich und für meine Politik innerhalb dieser Partei auch in Anspruch nehmen und das versuchen wir. Das heißt, wenn das jetzt andere anders machen, ist das ihre Sache, aber unsere ist es, diese Vielschichtigkeit im Leben, ergo auch bei Problemen und ihren Lösungen, darzulegen.
Ja. Dem bin ich auch bei dir. Also ich glaube auch, dass Menschen, die rechts wählen, durchaus Ängste haben, die relevant sind. Und ich glaube auch, dass Parteien, die links sind, Lösungen haben, die relevant sind. Also ich glaube, da kann man viel mitnehmen. Und wenn man das reflektiert und sich nicht eben in eine Schublade drängen lässt, so habe ich das gerade von dir auch verstanden, und man sagt, hey, die Vielschichtigkeit ist gegeben und wir müssen diese Themen angehen, bin ich komplett bei dir. Und da ist eben meine Meinung auch, oder glaube ich, sind wir nicht so weit auseinander vielleicht trotzdem, dass dieser Ansatz, dass man um Gleichberechtigung schon im jungen Alter kümmern möchte, dass das vielleicht in der Generation nachher, die nach uns kommt, auch besser ist, als es in unserer Generation war, was nicht heißt, dass es bei uns super schlimm ist, das will ich gar nicht damit sagen, da ist es sicher wichtiger, bei den Männern anzusetzen. Also ich kann dir offen sagen, ich hatte sicher nicht die Werte, die ich jetzt habe, was Gleichberechtigung betrifft, vor 20 Jahren. Ich habe sie gelernt, weil ich mit unterschiedlichen Menschen gequatscht habe, weil ich meinen Horizont geöffnet habe und ich habe sicher vor 20 Jahren Dinge geglaubt oder Dinge gesehen, wo ich heute, das würde ich heute verurteilen. Ne? Aber man entwickelt sich weiter und das ist auch okay. Wir können ja nicht von allen erwarten, warum die nicht vor 200 Jahren schon so offen waren wie heute. Naja, eh klar, absolut. Wir müssen uns ja weiterentwickeln. Und da hast du 2024 schon gesagt und da kommt die Aussage, wenn es eben auch darum geht, um Frauenschutz und wenn man sagt, der Frauenschutz fängt nicht bei der Frau an, sondern beim Mann, mehr Tempo, mehr Maßnahmen, mehr Fortschritt. Bisher erreicht, das reicht nicht. Liebe Bundesregierung, da wäre meine Frage an dich, was würde denn reichen, liebe Bundesregierung?
Dass du dieses Thema, nämlich gerade allen voran, und das ist mir ein riesiges Anliegen, darüber zu sprechen, Gewalt gegen Frauen, dass das zu einem gesamtgesellschaftlichen Thema gemacht wird. Ich habe aber stets auch immer gesagt, das war, ich weiß schon, wo ich das geschrieben habe, das war ein Posting, glaube ich, oder eine Aussendung. Das war an die Bundesregierung gerichtet, aber ich habe stets immer betont, dass da immer alle, überparteilich, welche Ebene auch immer, ob Länder, ob der Bund, Einrichtungen, NGOs, Zivilgesellschaft, du und ich, dass wir gemeinsam an diesem Problem arbeiten, weil ich möchte das nur jetzt nochmal plakativ auch als Beispiel geben. Wenn man sich anschaut, wie viele Frauen im Jahr ermordet werden in Österreich, dann sind das so etwa 30 derzeit. Ich möchte gar nicht sozusagen wissen oder darüber nachdenken, wie die Stimmung eigentlich in diesem Land wäre, wenn es umgekehrt wäre, wenn nämlich 30 Männer von Frauen ermordet werden würden. Mhm. Also ich finde, es hilft oftmals, um sich diese Ungerechtigkeit und dieses Problem, sich auch noch einmal bewusst zu werden, hilft oft, diesen Umkehrschluss zu machen. Was wäre denn? Ich glaube, es wäre ein riesiger Aufruhr in diesem Land. Und ich empfinde es als riesige Ungerechtigkeit, dass so wenig darüber gesprochen wird. Mhm. Dass nicht eben, jetzt nochmal meine Aussendung zu zitieren, nicht noch mehr Tempo drin ist. Es ist aber eine Aufgabe aller. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wenn du einen Scherz hörst, einen dummen, frauenfeindlichen Scherz hörst, dann ist es genauso, finde ich, deine Verantwortung zu sagen, hey, stopp, nein. Und genauso ist es mein Job, wenn ich sehe, dass in der U-Bahn eine Frau belästigt wird, hier Zivilcourage zu üben. Mhm. Um zwei Beispiele zu nennen. Und weil du auch die Männer angesprochen hast, wie gesagt, es ist gesamtgesellschaftlich. Es ist nicht nur eine Aufgabe von uns Frauen, sondern es ist allen voran auch eine Aufgabe von Männern. Mhm. Und deshalb finde ich es auch großartig, dass zum Beispiel es Vereine gibt, Institutionen gibt, die Männerarbeit leisten, die eben genau dieses Bewusstsein, von dem du ja auch in deinem Prozess auch gesprochen hast, dazu auch verhelfen.
Aber wie funktioniert Männerarbeit?
Männerarbeit soll in Workshops, in Trainings eben internalisiertes, diese internalisierte, teilweise auch Frauenverachtung, aber so weit will ich vielleicht gar nicht gehen, aber vielleicht auch Blind Spots, die man hat, auch sozusagen an die Oberfläche bringen und daran gemeinsam auch arbeiten, wie ein respektvoller Umgang auch miteinander funktioniert.
Da stellen sich für mich eben zwei Fragen. Das eine war, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, als es um den Werte- und Integrationskurs ging. Da habe ich mit Lobby 16 drüber gequatscht, weil der Werte- und Integrationskurs dauert 5 Tage oder plus minus, wir waren uns da nicht sicher und ich habe nachher nicht mehr nachgeschaut. Aber er dauert ein paar Tage und ich habe da zu dem Andreas, der vom Lobby 16 bei mir da war, gesagt, so hey, 5 Tage ein Werte- und Integrationskurs hört sich für mich nach einem Witz an. Und er hat mir dann gesagt, so naja, die Frage ist, glaubst du, dass diese Werte vermittelt werden kann in einem frontalen Unterricht in 10 Tagen oder in 20 Tagen. Und ich habe dir jetzt auch gerade gesagt, meine Werte haben sich auch in den letzten 2 Jahrzehnten geändert und das war sicher in meinem Umfeld auch der Fall, weil einfach in den 90ern hatte man ein anderes Bild von auch von Männern. Ich habe immer noch manchmal das Gefühl, ich müsste wie der Rock sein, aber ich schaff's nicht, weil mir zahlt keiner was dafür, dass ich trainiere jeden Tag 4 Stunden. Aber prinzipiell war das, weil ich halt ein bisschen zumindest meinen Horizont geöffnet habe, weil ich im Zuge von meiner Bildung und von meinen Jobs halt unterschiedliche Menschen kennengelernt habe, die halt unterschiedliches erreichen, ungeachtet ihrer Sexualität, ihres Geschlechts, und das öffnet ja dann deinen Kopf. Da kommst du ja drauf, hey Moet, eigentlich das, was du vor 2 Jahrzehnten geglaubt hast und was du und deine Jungs geglaubt haben, ist totaler Bullshit, und was du respektierst an einem Menschen, hat nichts mehr damit zu tun, was dieser Mensch, mit wem dieser Mensch liebt, und was für ein Geschlecht dieser Mensch hat oder woran er glaubt, ist mir auch wurscht in Wahrheit, ne? Wenn du etwas Gutes tust. Jetzt denke ich mir diese Workshops, diese Männerarbeit. Erstens, du hast gerade gesagt, Vereine. Ich denke mir, wo ist da die politische Arbeit? Die muss eigentlich gemacht werden. Und zweitens, wie schaffen wir es, weil die Typen, die diese Hasskommentare auch, ich hoffe dir nicht, aber Frauen auf Social Media schreiben und jeder kennt so sein Umfeld. Wenn du mal alle Frauen in deinem Umfeld fragst, wirst du wissen, wie viele Dickpics jemand bekommen hat und wie viele komischen, sexistischen Kommentare. Die Männer, die das machen, die kommen ja nicht in so einen Workshop.
Ja, zu deiner ersten Frage. Die politische Arbeit besteht ja darin, erstens einmal solche Vereine zu fördern, entsprechend Subventionen zu geben, weil, also sage ich jetzt nicht als Politikerin, sondern einfach als jemand mit Hausverstand, das sollen ja bitte die machen, die eine Expertise darin haben und nicht einfach irgendwer. Mhm. Ja, das heißt, es müssen wirklich zielgerichtet die Einrichtungen machen, die sich damit auskennen, die Erfahrung damit haben. Und das Zweite ist ja, das ist das große Problem, ja, dass man oftmals nur die erwischt, die eh schon ein gewisses Bewusstsein haben, weil wenn man merkt, ui, ich war jetzt schon nah dran, dass unter Anführungsstrichen meine Hand ausrutscht, wirklich unter großen Anführungsstrichen, oder dass hier Schlimmeres passiert, gehe ich lieber zu dieser Männerarbeitseinrichtung und hol mir dort Hilfe und hol mir dort Unterstützung. das ist halt natürlich immer so eine Challenge und das ist das halt immer so eine Gratwanderung, ja, wie viel Bewusstseinskampagnen schafft man da ja auch, gerade für diese Zielgruppe. Meistens ist es aber so, dass man schönerweise aber trotzdem einige ja auch irgendwo unter Anführungsstrichen erwischt als Zielgruppe, weil einfach, ja, man bis zu einem gewissen Grad dann sowieso mit ihnen zu tun hat in anderen Feldern und dadurch dann auch durch Mundpropaganda unter Anführungsstrichen, die dann auch zu sich holen kann. Da sind aber, wie gesagt, die Experten und Expertinnen eben die richtige Ansprechstelle.
Ja, ich habe mir auch jetzt, während ich dir zugehört habe, gedacht, dass ich durchaus glaube, dass ich ja gar nicht weiß, wie diese Kampagnen, die gemacht werden und diese Öffentlichkeitsarbeit, die in dem Bereich gemacht wird, weiß ich ja gar nicht, was für einen Einfluss die auch auf mich hatte. Das heißt, ich kann sie jetzt nicht nur schlecht reden, weil
ich bin
es hat sich etwas
geändert. Ich bin bei Kinder-Jugendarbeit zum Beispiel,
ja.
Ja, wenn man da merkt, ich sage jetzt mal im Park, ja, da gibt es ja genauso auch die aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit, da merkt man, ui, da gibt es ein Problem, dann macht man das natürlich sehr sozusagen zielgerichtet und gibt da Unterstützung, verweist dann an andere Einrichtungen weiter und so ergibt sich das dann oftmals. Ja.
Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich nicht die einzelnen Männer, die auf einmal irgendwie sehr misogyn unterwegs waren, Feministen sind, die wird man nicht an der Hand abzählen können so schnell, aber wahrscheinlich ist das eher strukturell die Gesellschaft, die sich verbessert durch diese Arbeit, so wie es in den letzten Jahrzehnten auch passiert ist. Das kann ich mir schon gut vorstellen und hoffe auch, weil wenn ich es an meinem Beispiel sehe und an meinem Umfeld, hoffe ich, dass das auf jeden Fall auch so weitergeht, wenn ich an die nächste Generation und die Kinder denke, wenn ich jetzt wieder von denen spreche, denen ich gerne eine bessere Welt oder eine mindestens genauso gute Welt versprechen möchte, die nächste Generation. Blickst du optimistisch in die Zukunft insgesamt?
Ich blicke sehr zuversichtlich in die Zukunft. Ich denke, dass das Bewusstsein da ist, dass es vor allen Dingen die kommenden Generationen braucht, dass wir alle ein gutes Leben haben wollen, ein selbstbestimmtes, glückliches, erfolgreiches Leben, was auch immer das für jeden von uns einzeln auch bedeuten mag, individuell. Aber es kommt nicht gratis und es wird nicht sozusagen einfach nur so einfach passieren, sondern wir müssen dieses Bewusstsein hochhalten, gesamtgesellschaftlich, strukturell daran arbeiten, an unterschiedlichsten Schrauben. Es gibt sicher kleine Schrauben, große Schrauben und ohne Mühe und ohne Kraftanstrengung wird es dieses bessere Leben nicht geben oder dieses gute Leben nicht geben. Das heißt, es ist teils, teils, aber im Großen und Ganzen bin ich zuversichtlich, weil ich glaube, dass dieses Bewusstsein einfach auch da ist und hoffe auch, dass es bleibt. Und wie man so schön sagt, Hoffnung stirbt immer zuletzt.
Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Dolores.
Danke für die Einladung und danke für die gute Diskussion.